The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 29. September. Spüren Sie ihn auch, den Herbst der Reform? Zumindest kalendarisch hat er begonnen. Nun ist politisches Gestalten kein Saisongeschäft, was auch die schwarz-rote Koalition weiß. Und so müht sie sich redlich, den von der CDU in die Welt gesetzten Slogan, der an der Regierung wie ein Tag- und Nachtschatten klebt, wieder loszuwerden. Zumal von Reformen, also dem Plural, keine Rede sein kann. Da von Rente über Krankenkasse bis zur Pflege erst einmal Kommissionen Vorschläge erarbeiten sollen. Letztlich ist es also vor allem das Bürgergeld, das in diesem Herbst neu konzipiert werden soll. Eine Reform, die mittlerweile von Schwarz-Rot so mit Bedeutung aufgeladen worden ist, dass sie zum Maßstab für die Handlungsfähigkeit und Veränderungswilligkeit der Regierungskoalition geworden ist.
Ich überlasse das nicht dem Arbeitsministerium oder anderen Stellen in der Regierung, sondern wir tun etwas, was eigentlich ungewöhnlich ist für Gesetzgebungsvorhaben. Wir lassen es nicht auf der Fachebene, sondern wir diskutieren es auf der politischen Ebene und machen einen Top-Down-Ansatz.
So Friedrich Merz über das Bürgergeld. Es ist nun vom Kanzler zur Kanzlersache gemacht worden, was nicht nur die Erwartung an das Reformergebnis nach oben schraubt, sondern auch den Widerstand der SPD-Funktionäre. Tatsächlich finden die Verhandlungen über das Bürgergeld auf höchster Ebene der Koalitionspartner statt und Merz spricht ja auch von einem Wir. Doch mit seiner Formulierung, er überlasse das nicht dem Arbeitsministerium, diskreditiert der Kanzler ohne Not die zuständige SPD-Ministerin Bärbel Baas. Wie soll sie die SPD von der Reform als ihre Reform überzeugen, wenn der Kanzler sie als Made by Friedrich Merz labelt? Bärbel Baas reagierte in der Haushaltsdebatte im Bundestag so.
Und dass der Kanzler und ich das zur Chef- und Chefin-Sache gemacht haben, so will ich es mal formulieren, ist der Hintergrund, dass wir sagen, es ist ja mittlerweile ein Symbolthema geworden. Es geht manchmal gar nicht mehr um die Sache, sondern es ist ein Symbol geworden, ob dieser Staat noch funktioniert.
Dass das Bürgergeld zur Mutter aller Reformen hochstilisiert wurde, das haben sich Union und SPD allerdings selbst zuzuschreiben. Die Christdemokraten haben schon im Wahlkampf mit utopischen Einsparsummen bei dieser Leistung agitiert. Und die Genossen, sie haben so getan, als ob an dem Bürgergeld die Fortexistenz des Sozialstaates hänge. Nun ist es so, dass die Symbolik in keinem Verhältnis zu dem tatsächlich Machbaren steht. Denn die Veränderungsspielräume beim Bürgergeld, sie sind begrenzt. Durch die Festlegung der Leistungshöhe am Existenzminimum etwa oder durch den strapazierten Wohnungsmarkt mit hohen Mieten in Ballungsräumen. Ja, die Sanktionen gegen mitwirkungsunwillige Bezieher sollen verschärft werden. Ja, gegen bandenmäßigen Betrug soll härter vorgegangen werden. Aber die Einsparmöglichkeiten sind gering, zumindest verglichen mit der Summe, die Merz in Aussicht gestellt hat. 5 Milliarden Euro pro Jahr. Die eigentliche Herausforderung ist, Bürgergeldempfänger wieder in Arbeit zu bringen. Und da hat Andrea Nahles, Chefin der Bundesarbeitsagentur, jetzt den Kollegen der FAS eine ernüchternde Zahl genannt. Von 100 Arbeitslosen konnten in den vergangenen 12 Monaten nur 5,4 in eine Arbeit vermittelt werden. Die Lage am Arbeitsmarkt sei derzeit noch schlechter als in der Corona-Pandemie. Zur Einordnung. 100.000 Leistungsbezieher aus der Grundsicherung herauszubekommen, würde rund 1,4 Milliarden Euro einsparen. Wie das ohne einen wirtschaftlichen Aufschwung gelingen solle, so Andrea Nahles, dafür fehle ihr allerdings die Fantasie. Für einen Wirtschaftsaufschwung braucht es bessere Wettbewerbsbedingungen, was erfordert, die Lohnnebenkosten, die auf Rekordniveau liegen, zu senken, was wiederum von der Koalition in Kommissionen ausgelagert worden ist. Top-down beim Bürgergeld hilft eben nicht, wenn bei den sozialen Sicherungssystemen ansonsten gilt, Kommission first, Entscheidungen second. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Daniel Metzler ist CEO von ISA Aerospace, dem Weltraumeinhorn aus München. Er erklärt, warum Raumfahrt so wichtig ist für die Verteidigung.
Und wenn wir aus Deutschland heraus noch nicht mal merken, dass wir angegriffen werden, ohne dass uns ein Verbündeter darauf hinweist, dann bringt jegliches Investment in Panzer und auch Drohnen nichts.
Anne Schwedt in New York kennt die wichtigsten Börsentermine der Woche. Michel Friedmann findet im 8. Tag starke Worte zur Verteidigung der Demokratie. Und wir hören einen Mann, der sich anschickt, der Neil Diamond der Bundespolitik zu werden. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2025. Dies sind die Abenteuer des Weltraum-Startups ESA Aerospace, das mit seinen 450 Mitarbeitern seit gut 7 Jahren unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen und um Deutschland und Europa ins All zu bringen, und zwar ohne Hilfe von anderen. ESA Aerospace ist eines der wenigen Einhörner hierzulande, also ein Start-up, das mit über 1 Milliarde Euro bewertet wird. Die Firma entwickelt Trägerraketen, die Satelliten ins All bringen. Klingt abstrakt, kann aber künftig wichtig werden für die Verteidigung des deutschen und europäischen Luftraums, der ja immer häufiger von russischen Jets und Drohnen aufgesucht wird. Wie Deutschland und Europa im All verteidigt werden, das erklärt der CEO und Gründer von ESA Aerospace, Daniel Metzler, der zuletzt bei unserem MyWay den Award als Pionier des Jahres gewonnen hat. Herzlich willkommen, Daniel Metzler.
Hi, freut mich, hier zu sein.
Daniel, mit ESA Aerospace willst du ja ganz hoch hinaus, und zwar ins Weltall. Du sagst, der Weltraum ist der Wirtschaftsraum der Zukunft. Erklär uns doch mal, was da oben zu holen ist.
Ich glaube, wir denken alle sehr romantisch über das Weltall nach. Viele denken, es geht darum, zum Mond fliegen, zum Mars zu fliegen. Aber eigentlich ist es tatsächlich ein Wirtschaftsraum. Wir haben über die letzten Jahre einen enormen Anstieg an Satelliten gesehen. Und es geht wirklich darum, das Leben auf der Erde besser zu machen, unseren eigenen Planeten zu managen. Das heißt, es kann darum gehen, Internet überall auf der Welt zu verteilen. Wir können Klimawandel tracken. Wir können Flugzeuge tracken und überwachen. Wir haben natürlich einen enormen Use Case für die Verteidigungsfähigkeit. Und das alles passiert im Moment gerade im Weltall. Und da wird wirklich eine neue Wirtschaft aufgebaut.
Daniel, hast du denn den Eindruck, dass in Deutschland verstanden worden ist, welche Bedeutung der Weltraum hat?
Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist die Raumfahrtindustrie heute weltweit ungefähr 630 Milliarden US-Dollar jedes Jahr. Das ist ungefähr so groß wie die globale Smartphone-Industrie und soll nach verschiedensten Vorhersagen bis 2035, also in den nächsten 10 Jahren, auf 1,8 Billionen Euro pro Jahr anwachsen. Damit wäre es fast so groß wie die Automobilbranche. Wir wären größer als die globale Aviation- und Flugzeugindustrie, größer als die globale Pharmaindustrie. Und wenn man das mal vergleicht, glaube ich, tun wir noch nicht genug, um wirklich jetzt die richtigen Weichen zu stellen, dass wir hier über die nächsten 10 Jahre viele erfolgreiche Unternehmen aufbauen können.
Wo stehen wir denn derzeit in Deutschland, wenn es darum geht, sich aufzuteilen, was da oben im Weltraum zu holen ist? Welche Rolle spielen wir da?
Ja, wenn man sich ein bisschen so die Anzahl der Satelliten anschaut, die, glaube ich, eine gute Reflexion der Ambitionen geben, dann hat letztes Jahr ein Land wie Chile mehr Satelliten gestartet als Deutschland. Und da, glaube ich, können wir deutlich mehr. Technologisch können wir alles. Und das war auch genau der Gründungsgedanke hinter ESA Aerospace. Wir haben als Studenten an der TU München gesehen, dass technologisch alles in Deutschland vorhanden ist. Wir haben das Know-how der Ingenieure, wir haben die Produktionskapazitäten, wir haben wirklich die Fähigkeit, weltweit führende Unternehmen in der Raumfahrt aufzubauen. Und letztlich hat niemand was damit gemacht. Und wir fanden das so schade, dass wir gesagt haben, das kann es doch nicht sein, entweder wir machen es jetzt oder es wird vermutlich niemals passieren.
Jetzt gab es ja den ersten Raketenstart von euch im März diesen Jahres und 30 Sekunden ist eure Spectrum-Rakete auch in der Luft geblieben, bevor sie dann ins Meer gestürzt ist. 30 Sekunden, die aber ein großer Erfolg waren.
Absolut. Man muss sich denken, wir sind außerhalb der USA das einzige Unternehmen weltweit, bei dem die gesamte Wertschöpfungskette unter einem Haus stattfindet. Das heißt, das war auch das erste Mal, dass ungefähr 100.000 Komponenten in Synchronfunktion alle gemeinsam agiert haben. Und unser Ziel war es tatsächlich, die Startrampe nicht in die Luft zu jagen. Und das haben wir gezeigt. Das hat super funktioniert. Und natürlich haben wir dann quasi im Flug diverse Fehler gefunden, die jetzt mittlerweile alle schon hoffentlich natürlich korrigiert sind für den zweiten Flug. Und wir versuchen deutlich weiterzukommen, auch tatsächlich ins Weltall zu kommen mit dem zweiten Flug.
Ihr habt offenbar die Europäische Raumfahrtbehörde von euch überzeugt. Ihr habt für das kommende Jahr den Auftrag für 2 Raketenstarts bekommen. Und das ist etwas sehr Ungewöhnliches, weil normalerweise ESA Aufträge bisher an das Ariane-Konsortium vergeben hat. Also eine Konstruktion aus privaten und staatlichen Teilhabern. Dass ihr nun als rein privates Unternehmen den Auftrag bekommen habt, zeugt das von einem neuen Denken in der Raumfahrt?
Absolut. Und ich denke, dass hier die USA der Vorreiter gewesen ist. Die haben vor ungefähr 15 Jahren angefangen, die Rolle des Staates weg von einem eigenen Entwicklungsbüro quasi hinzulenken auf die Rolle des Ankerkunden. Und der Staat kauft sich letztlich nur noch die Services ein, entwickelt aber selbst letztlich nicht Raketen- oder Satellitensysteme. Und das hat so gut funktioniert, dass tatsächlich auch mitunter die weltweit am wertvollsten bewerteten Unternehmen herausgekommen sind, namentlich SpaceX. Und ich denke, dass hier genauso was in Europa möglich ist.
Wir haben über den wirtschaftlichen Aspekt gesprochen, der da im Weltraum liegt. Aber der andere Aspekt ist ja der sicherheitspolitische. Und wir reden in Deutschland derzeit ja sehr viel darüber, wie das Land verteidigungsfähig werden kann. Sicherheit am Boden und in der Luft sind aber ohne Daten im Weltraum nicht möglich.
Wenn man sich mal anschaut, sollte eine interkontinentale ballistische Rakete auf Deutschland gefeuert werden? Wann merken wir das in Deutschland? Zum Zeitpunkt, wenn die Rakete einschlägt. Und als Bürger in Deutschland würde ich mir natürlich schon wünschen, dass man mal zumindest ein bisschen Vorlaufzeit kriegt, auch wenn das technisch nur sehr kurz ist, denn so eine ICBM fliegt oft mal nur 30 Minuten quer durch die Welt, kann man genau solche Aktionen aus dem Weltall überwachen. Und Deutschland hat hier im Moment keine eigenen Fähigkeiten dazu, geschweige es denn auch wirklich mit hoher Bandbreite, zum Beispiel die eigenen Soldaten außerhalb von Deutschland oder auch innerhalb von Deutschland zu vernetzen. Und da müssen wir eine souveräne Fähigkeit haben und natürlich auch beim Raketenstart. Denn im Moment, wenn zum Beispiel Satelliten des BNDs oder der Bundeswehr mit zum Beispiel amerikanischen Raketen ins Weltall gestartet werden, geben wir die kompletten Designs heraus und wir müssen auch immer über die Fähigkeiten unserer deutschen Satelliten berichten. Jetzt sind die Amerikaner zwar ein Verbündeter Deutschlands, aber am Ende des Tages will man vielleicht doch nicht jedes Mal die Hosen runterlassen.
Und der Weltraum ist ja derzeit in der Hand von SpaceX. Wir haben das Unternehmen von Elon Musk ja schon erwähnt. Und SpaceX startet derzeit 80% aller Raketen der freien Welt. Was konkret muss Europa tun, um sich unabhängiger von Elon Musk und SpaceX zu machen?
Tatsächlich kontrolliert SpaceX de facto, wer überhaupt im Weltall mitspielt. Und wer überhaupt auf diesen gesamten Wirtschaftsraum zugreifen kann, wer sogar Verteidigungsfähigkeit aufbauen kann. Denn es bringt nichts, wenn man 100 Satelliten in einer Fabrik liegen hat. Wenn man sie nicht ins Weltall bekommt, dann haben sie gar keinen Nutzen. Und ohne Launch ist alles nichts. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir aus Deutschland heraus souveräne Raketenstartkapazität aufbauen können. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass man nicht nur ein- oder zweimal pro Jahr starten kann, sondern dass man hunderte Mal pro Jahr starten kann, um wirklich große Ambitionen auch in Erfüllung zu bringen. Und entsprechend müssen wir in eine extrem starke Industrialisierung investieren. Wir müssen in souveräne Technologie investieren, dass man auch hier Supply Chain-mäßig zum Beispiel nicht von Unternehmen außerhalb Deutschlands oder außerhalb der EU abhängig ist. Denn am Schluss ist man dann doch nicht so ganz souverän ohne diese Elemente.
Jetzt hat Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, 35 Milliarden Euro bis 2030 zu investieren für Weltraumprojekte, die letztlich der deutschen und europäischen Sicherheit dienen. Wenn du ihm eine Agenda schreiben könntest, was wären die ersten Schritte, die er tun sollte mit diesem Geld?
Man muss schauen, dass man über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg souveräne Fähigkeiten aufbaut. Das fängt bei den Startplätzen an, geht über die Raketen hinweg, bis hin zu den Satelliten-Satellitenkonstellationen und dahinter wiederum die Nutzung der tatsächlichen Satellitendaten. Und wir müssen gerade auf den ersten drei Elementen, Startplatz, Rakete und Satellit, eine extrem starke Industrialisierung vorantreiben. Das heißt, wir müssen eigentlich in 2025 jetzt und heute anfangen, in diese industrialisierten Produktionsanlagen zu investieren, dass wir überhaupt in 3 bis 4 Jahren eine gewisse Grundverteidigungsfähigkeit haben. Und wenn wir aus Deutschland heraus noch nicht mal merken, dass wir angegriffen werden, ohne dass uns ein Verbündeter darauf hinweist, dann bringt jegliches Investments in Panzer und auch Drohnen nichts. Als erstes müssen wir überhaupt mal eine Gefahrenlage erkennen. Und das passiert auf globaler Ebene aus dem Weltall. Mittlerweile, glaube ich, ist auch beim Verteidigungsminister angekommen, dass Raumfahrt eben nicht ein nice to have ist, sondern wenn man eben nicht weiß, wohin die Drohnen fliegen sollen, wohin sie zielen sollen, dann bringt das natürlich auch alles nichts. Im Moment ist natürlich die Herausforderung bei uns, kommerzielle Kunden fragen mittlerweile Starts bis 2030, teilweise bis 2035 an und wir sind die nächsten Jahre ausverkauft. Das heißt, die Bundesregierung muss jetzt natürlich auch in einen zusätzlichen Aufbau von Produktionskapazitäten investieren.
Dann hoffen wir, dass unser Verteidigungsminister Boris Pistorius dieses Gespräch gehört hat. Lieber Daniel, ich danke dir sehr für deine Ausführung.
Danke dir, Dagmar.
Michel Friedmann ist jüdischer Publizist, Literat, Intellektueller und nicht überall willkommen in Deutschland. Das ist dieser Tage wieder klar geworden und das ist bitter. Friedmann sollte im kommenden Jahr in einem Literaturhaus in Klütz, das ist ein kleiner Ort in Mecklenburg-Vorpommern, eine Demokratielesung halten. Aber er wurde ausgeladen. Warum? Der Leiter des Literaturhauses sagt, der Bürgermeister habe Sorge vor rechten Störern gehabt. Das hat für Entsetzen gesorgt, wäre es doch ein Einknicken vor Extremisten. Der Bürgermeister widerspricht. Er nennt finanzielle Gründe für die Ausladung und hat seinen Rücktritt angekündigt, weil er sich verleumdet fühlt. Meine Kollegin Alef Doğan hat Michel Friedmann im Pioneer-Podcast Der achte Tag begrüßt und mit ihm über Antisemitismus, Freiheit, Demokratie gesprochen. Friedmann warnt vor einer Mehrheit, die zu träge ist, unsere Werte zu verteidigen. Hier ein Auszug.
Die Demokraten, jedenfalls viele, mit vielen Ausnahmen, sind müde, sind dekadent, sind gleichgültig, sind verschlafen und merken nicht, dass es um die Substanz geht. Es geht ja nicht um die Oberfläche. AfD oder auch Trump wollen ja nicht die Oberfläche von Politikentwürfen im Sinne einer verschärften Asylpolitik, im Sinne einer verschärften EU-Politik durchführen, sondern sie wollen eine andere Republik. Sie wollen den Verfassungsstaat verändern, sie wollen den Rechtsstaat abschaffen, sie wollen wieder bestimmen, ob ein Mensch ist und sie wollen letztendlich auch die Europäische Union zerstören, was auch ein Wunsch von Donald Trump ist, also Nationalismus gegen Universalismus. Und sie wollen den Menschen deutlich machen, du bist entweder, wie wir es wollen, oder du gehörst nicht dazu. Was dann die Konsequenz ist, nicht dazu zu gehören, haben sie einmal geoutet mit der Reemigration. Alles ist auf dem Tisch, wir wissen über alles Bescheid, aber ich komme jetzt wieder auf die Mehrheit unserer Gesellschaft, egal wo, gebildet, weniger gebildet, reich, arm, jung, alt. Wir stellen fest, dass der Angstfaktor, die Furcht, dass so eine Veränderung im Grundsätzlichen stattfindet, nicht angekommen ist.
Weil man denkt, dass man nicht gemeint sei?
Auch das und weil es einem immer noch sehr gut geht, weil man sich das auch gar nicht vorstellen kann. Ich meine, wir reden von Menschen, die ja nichts dafür können, die jahrzehntelang in Frieden und Freiheit gelebt haben und sich gar nicht vorstellen können, was ist damit gemeint. Tatsache ist aber und bleibt, dass wenn eben diejenigen, die Demokratie repräsentieren, nicht mit derselben Leidenschaft das verteidigen, wie die anderen, die es angreifen, weniger reichen, um die vielen dann zu überrennen. Und das ist eine historische, übrigens nicht nur in Deutschland, in der Nazi-Zeit entstandene Weisheit. Immer schon ging es darum, ob die Mehrheit aktiv glaubt, an was sie glaubt, in dem Fall ich voller Leidenschaft an Freiheit. Ich meine, was ist die Alternative zu Freiheit? Unfreiheit. Was ist die Alternative zu Frieden? Krieg. Was ist die Alternative zu Gerechtigkeit? Also, wenn man sich ein paar ganz einfache Fragen stellt, will ich selbstbestimmt sein oder von irgendeinem Typen aus irgendeinem Ministerium, der mir vorschreibt, wie ich leben soll?
Das ganze Gespräch gibt es für Pioneers Only. Den Link finden Sie in den Shownotes. Es ist ein Gespräch, das nachdenklich macht.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schlagen die Anlegerherzen höher, denn die Börse öffnet wieder fürs große Business. Welche Termine diese Woche wichtig werden, das weiß unsere Frau in New York, Anne Schwedt. Also, einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, diese Woche steht ganz im Zeichen des US-Arbeitsmarkts. Am Dienstag kommen die neuen Job-Opening-Zahlen, am Mittwoch dann die Zahlen zur privaten Beschäftigung. Aber das große Highlight für Börse und Wirtschaft ist dann der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Da gibt es ja den Arbeitsmarktbericht für den Monat September. Nach der jüngsten Zinssenkung der Notenbank achten die Märkte jetzt ganz besonders auf jedes Signal. Weitere Schwäche beim Jobwachstum könnte die Aussicht auf noch mehr Zinssenkungen tatsächlich verstärken. Also wir haben ja dieses Szenario, dass Bad News in dem Fall Good News sein könnten. Neben den Konjunkturdaten gibt es aber auch noch weitere spannende Unternehmenszahlen. Im Fokus steht diese Woche Nike. Der weltgrößte Sportartikelhersteller legt frische Quartalszahlen vor und gibt auch Einblick, wie sich Konsum und internationale Geschäfte entwickeln. Also insgesamt kann man sagen, diese Woche der Fokus voll auf die Arbeitsmarktdaten und den Nike-Report. Beides wichtige Stimmungsbarometer für Konjunktur und Börse, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Mich überrascht, wie oft dieser Markus Söder es schafft, immer wieder zu überraschen. Der mächtige Mann aus Bayern ist mehr als nur CSU-Chef und Ministerpräsident.
Mein Platz ist in Bayern.
Er ist auch Food-Influencer, wie wir hier kürzlich schon besprochen haben. Aber nicht nur das. Er singt neuerdings immer häufiger. Die Premiere gab es in der Fernsehshow Inas Nacht.
Und als er eines Tages erster Steuermann war, da liebte er ein Mädchen mit strohblonden Haar. Er gab ihr sein Herz, doch sie war ihm nicht treu. So fuhr er bald wieder zur See. Ahoi!
Und jetzt setzt er einen drauf. Söder hat für Instagram und Co. anlässlich des Oktoberfests einen Klassiker von Neil Diamond eingesungen, der auch gerne im Bierzelt auf der Wiesn geschmettert wird, weil man auch nach der zweiten Maß Bier noch mitsingen kann. Sweet Caroline. Politik und Show, das beherrscht keiner so gut wie Markus Söder. An dieser Stelle wollen wir ihm aber lieber nicht verraten, was Paul Begala, der einstige Berater von Bill Clinton, einmal gesagt hat. Politics is show business for ugly people. Reden wir also lieber über Töne, denn der Ton macht bekanntlich die Musik. In Söders Reden und Wortbeiträgen ist der oft schrill. Beim Singen hingegen trifft Söder den Ton durchaus. Und das findet nicht nur Caroline sweet. Reaching out. Touching me. Touching you. Sweet Caroline. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.